Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium Jesu Christi. Gewöhnlich sehen die Kommentare, die zu dieser Textstelle, die Spitze darin, die Jünger, die Christen vor dem Reichtum zu warnen und ihnen Verantwortung nahezulegen für eben auch die Gerechtigkeit in dieser Welt. Weil das ja so ist, dass in dieser Geschichte nach dem Tod die Verhältnisse sozusagen umgedreht werden. Und wer das vermeiden will, der muss jetzt schon mal ein bisschen Qual leiden oder von seinem Reichtum abgeben. Also das ist bestimmt richtig. Das ist Lehre der Kirche, von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums, dass das etwas ist, was irgendwie im Dienst der Allgemeinheit steht und nicht nur einfach Privatbesitz. Aber ich glaube, dass das nicht die einzige Sinnebene in dieser Beispielerzählung ist. Wenn auch sozusagen diese Zwischenwelt zwischen Tod und jüngstem Gericht, um diese jüdische Vorstellung aufzugreifen, eben noch nicht das jüngste Gericht ist, sondern etwas, was dem vorausgeht, aber es spiegelt die Verhältnisse, wie sie nach dem Gericht sein werden. Und kann mir nicht vorstellen, dass das Gericht so platt ist, wer hier gut gelebt hat, der wird dort Qualen leiden, und wer hier das Glück hatte, arm zu leben, der hat es dann fein. Ich glaube, dass das ein bisschen komplizierter ist, oder dass das überhaupt nicht das richtige Kriterium ist. Aber wie können wir die Geschichte dann verstehen? Der Lazarus, der liegt da, kann sich anscheinend nicht groß bewegen, vor der Tür des Reichen, und er hat einen Wunsch, eine Sehnsucht vielleicht, nämlich dass er Brosamen vom Tisch des Reichen bekommt. Es steht hier nicht, dass er hungers gestorben ist, aber naja, also reich wird sein Tisch nicht gedeckt gewesen sein. Und dann sehnt er sich, dass es ihm einfach besser geht wirtschaftlich. Es geht ihm aber nicht besser. Und er muss in der Spannung von Wunsch und erlebtem Mangel muss er leben, weil er liegt da, kann sich nicht wegbewegen. Und die Geschwüre, da kommt ja Eiter raus. Boah, das ist so was Unreines. Das erlebt er auch. Und die Hunde, die im alten Orient auch nicht sehr hoch angesiedelt waren, also ganz anders als bei uns, weil sie so mit dem Unreinen zu tun hatten, siehe hier, die kommen dann auch noch und lecken ihn. Also er lebt da auch im Bewusstsein seiner Unreinheit. Ja, das wird so eine Mischung von Ungenügen, Versagen, Scham, Schuld und so weiter sein. Aber er hat einen Namen, Lazarus. Gott hilft. Der Reiche hat keinen Namen, kein Gesicht. Der lebt in Purpur und feinen Leinen und jeden Tag üppig und in Freuden. Was sozusagen vor seiner Haustür geschieht, in seinem Schatten gewissermaßen, dazu hat er keinen Zugang, denn er lebt üppig und in Freuden. Und dann sterben beide und kommen ins Jenseits. Und dort werden irgendwie, ja, so ähnlich wie wir im Koran gelesen haben, die Herzen nach außen gekehrt und die Augen nach innen, sodass man etwas sieht, was man vorher nicht gesehen hat. Und ich glaube auch nicht, dass das Jenseits, in das gelangt man auf jeden Fall nach seinem Tod, aber dieses Jenseits ist nicht etwas, was erst mit dem Tod beginnt. Das Diesseits ist die Wirklichkeit, die Welt, die wir kennen, in der wir leben, in die ihr zurückkehrt. Das Jenseits ist gleichzeitig, sonst könnte der Lazarus gar nicht zu den Brüdern geschickt werden. Das ist wie eine andere Dimension unserer Wirklichkeit. Vielleicht könnte man etwas schlicht sagen, die Wirklichkeit, wie sie vor Gott aussieht. Und wie sieht sie aus? Der Lazarus, der notwendigerweise im Kontakt mit seinem Mangel und seiner Unreinheit gelebt hat, leben musste. Er konnte ja nicht weglaufen. Der hat im Diesseits sozusagen kein gutes Leben gehabt. Aber in einer anderen Dimension der Wirklichkeit, Jenseits genannt, war er im Schoß Abrahams. Das heißt, geborgen. Und frei. Bisschen später im Text heißt es getröstet. So kann man auf der einen Ebene im Diesseits kann es einem schlecht gehen und auf einer anderen Ebene der Wirklichkeit jenseits des Diesseits ist man geborgen. Es gibt eine Sufi-Geschichte, wo ein, glaube auch reicher Mann, aber ein guter reicher Mann, einen armen Sterbenden irgendwie auf der Straße liegen sieht und er will ihn aufheben und versorgen. Und dann sagt der sterbende Arme, sagt, was störst du das Gespräch oder was störst du mein Gespräch mit meinem Geliebten? Nebenbei bemerkt, vielleicht ist der Abschied aus dem Diesseits auch nicht nur ein Abschied, sondern der Beginn des Gesprächs mit dem Geliebten oder des Offenbarwerden, des Getröstetseins. Und bei dem Reichen ist es eben umgekehrt. Der hat keinen Kontakt zu seinem Schatten. Der hat den Lazarus zu Lebzeiten nie gesehen. Der hat auch nie sozusagen Mangel gespürt und ist den erlebt und erlitten. Nie Einsamkeit erlebt, was ja hier ein Thema war in der Woche. Nie Schuld erlebt. Der hat einfach üppig gelebt in Purpur und Leinen. Und im Jenseits wird es offensichtlich offenbar. Und dann ist er mit dem konfrontiert, was in seinem Schatten war. Das ist hier der Lazarus. Der Lazarus steht sozusagen für den Schatten des Reichen. Und ja, es geht ihm so, wie es jedem geht, der dem Schatten, seinem Schatten begegnet und sich dessen bewusst wird und dabei bleibt, das tut weh, das quält. Da kann es einem heiß und kalt werden oder man wird krank. Aber auf jeden Fall quält es. Was ich sagen will, ist, dass ich glaube, dass es in dieser Geschichte, wie auch in vielen anderen im Neuen Testament, darum geht, sich sozusagen dem Unangenehmen, bisschen schlicht gesagt, in seinem Leben zu stellen. Jesus nennt es das tägliche Kreuz. Und ob man das tut oder ob man das nicht tut, Das ist die Kluft, die hier zwischen Abrahams Schoß und der Unterwelt, in der sich der Reiche hier befindet, auftut und die auch nicht einfach überwunden werden kann. Eine Rolle scheint das Hören zu spielen. Hören, also der Reiche will ja dann, dass der Lazarus die Brüder warnt und Abraham sagt, nee, die haben ja Mose und die Propheten, das reicht nicht, wenn einer von den Toten zurückkommt, das ist natürlich eine Anspielung auf Jesus, sagt Abraham, das nutzt auch nichts. Man hört oder man hört nicht. Das ist ein hartes Wort. Man hört oder man hört nicht. Es erinnert mich an das Wort zum reichen Jüngling. Ein Reicher kann nicht durch einen kommt nicht ins Reich Gottes, so wie ein Kamel auch nicht durch ein Nadelöhr kommt. Aber was für die Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und da kommt für mich dann irgendwie der Begriff der Vorsehung und des Alltags ins Spiel. Der Alltag und das, was sich da abspielt an Freud und Leid und guten und schlechten Erfahrungen, das ist das Feld der Vorsehung Gottes, wo er uns dazu führt, sozusagen, der Alltag schleift an uns etwas ab, sodass wir aus unserer Unfähigkeit zu hören, vielleicht doch mehr und mehr zu Hörenden werden. Und die Hörenden hören dann die Freuden des Lebens anders, tiefer, aber die Hörenden hören natürlich auch die schwierigen Stunden im Leben anders. Und lassen sie an sich heran. Und im Vertrauen auf Gott bleiben sie dabei, damit sie jene Geborgenheit erfahren, die der Lazarus, das heißt übrigens Gott hilft, im Schoß Abrahams erfährt. Irgendwie ist es das, was wir hier versucht haben zu üben, innehalten und zu hören auf das, was uns bewegt. Was uns bewegt, ist sozusagen der Niederschlag unseres Lebens auf uns selbst, auf unseren Körper, auf unsere Seele. Und ich wünsche euch, dass ihr, wenn ihr jetzt in euren Alltag zurückkehrt, auch da hört, immer wieder innehaltet und hört, was dieser Alltag euch sagen will. Das ist schon viel zu weit, als könne man alles verstehen. Das muss auch gar nicht sein. Aber das Erleben und Durchleben und überhaupt an sich heranlassen, was der Alltag zu leben und zu durchleben aufgibt. Damit man dann, wenn man es durchlebt hat, aus der Geborgenheit, die da zu finden ist, heraus sich verhalten und handeln kann.